Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 257. Heute mit dabei der Eugen.
Hallo.
Die Samira.
Hallo.
Und ich, der Robert. Das letzte Wochenende war ja schon sehr mit guten Kämpfen gespickt. Dieses Wochenende ist auch echt gut gewesen, vor allem aus deutscher Sicht. Kommen wir aber auf einen kleinen Kampf erstmal zu sprechen, der am 26.08.2020 in Australien stattfand. Eugen, du hast den gesehen, da war Tim Sio gegen Jeff Horn. Gibt es da großartig was zu sagen oder ist er ausgegangen, wie man sich's denken konnte?
Ja, ich denke schon, dass er ausgegangen ist, wie man sich vielleicht denken konnte. Es war ein bisschen ein schmutziger Kampf, intensiv war es. Aber Tim Sio schon eine starke Leistung. Also Jeff Horn in 8 Runden vorzeitig zu stoppen. Er hat ihn, glaube ich, in der 3. und 6. nochmal am Boden gehabt. Also schon stark und schon ein Ausrufezeichen. Und ich meine, er ist ja der Sohn von Kostya Sio. Das hilft ihm sicherlich auch bei seiner Popularität in Australien und vielleicht auch weltweit.
Du meinst wie bei einem Chris Eubank Jr.?
Ja, aber ich denke, er ist noch deutlich stärker nochmal. Und also mit so einer Leistung würde ich ihn auch gerne gegen eigentlich jeden anderen im Welter oder Mittel irgendwo mal sehen. Also das ist schon ein netter Junge. Also der ist auf jeden Fall richtig schwer zu besiegen. Selbst für Elite-Kämpfer, weil er die Kämpfer einfach hässlich macht, intensiv macht, anstrengend macht. Also das ist auf jeden Fall, wäre er in der Lage, denke ich zumindest, den richtig guten Leuten auch wirklich einen harten Kampf zu liefern. Wie es dann ausgehen mag, liegt wahrscheinlich daran, wie weit er seinen Style den anderen aufdrücken kann. Aber er ist auf jeden Fall ein Top-Junge. Keine Frage. Also schon
wo wir bei
jemand, den man auf dem Radar haben sollte.
Wo wir gerade bei den Top-Jungs sind, am Wochenende fanden auch in den USA 2 Kämpfe statt, auch auf Top- oder sehr hohem Niveau, theoretisch, in Las Vegas, na Quatsch, in Kalifornien war das gewesen, Los Angeles, da hat Iris Landi Lara gegen Greg Vendetti gekämpft, er hat seinen Titel im Superweltergewicht ohne Probleme über eine mehr einheitliche Entscheidung gewonnen. Da braucht man eigentlich nichts groß zu sagen, weil ich glaube, du hattest das mal gesagt, Lara gewinnt eigentlich immer, wenn er nicht gerade beschissen wird.
Ja, kann man so sagen, so hart, ne? Also so richtig verloren hat er eigentlich nie. Klar hat er die Niederlagen gegen Alvarez und Jared Hurt, aber hat er die Kämpfe wirklich verloren? Das ist, steht ja auch wieder auf dem anderen Blatt, ne? Weil er ist einfach nicht so gut zu vermarkten, aber ist natürlich einer der weltbesten Boxer. Das ist ja... geht ja außer Frage, ne? Aber wenn man sich mal so anschaut, wie viel Geld Alvarez mit seinen Kämpfen verdient und wie viel Geld Lara verdient, passt das irgendwie nicht so ganz, obwohl die sportlich nicht allzu weit auseinander sind.
Auch ein Kampf auf einem hohen Niveau war der Kampf zwischen José Carlos Ramírez gegen Victor Postol. Da muss ich allerdings zugeben, den habe ich leider nicht gesehen. Ich glaube, auch von euch hat den leider keiner gesehen. Deswegen können wir nur das Ergebnis bekannt geben. Ramírez hat gegen Postol gewonnen. Allen schon wegen der Ansetzung her ist er aber eigentlich sehenswert. Ich habe es halt einfach nur zeitlich noch nicht geschafft.
So. Ja, ich habe es auch noch nicht geschaut, aber werde ich noch tun. Es muss auf jeden Fall relativ eng gewesen sein, aber so wie ich das so in den Foren und im Internet die Meinung geflogen habe, geht dann knapper Sieg von Ramírez schon in Ordnung. So manche meinten, es wäre vielleicht nicht ganz so, aber tendenziell, glaube ich, war das schon richtig so. Aber wie gesagt, wir haben ihn noch nicht gesehen und werden das noch tun.
Ein Kampf, der überhaupt nicht eng war, der fand wiederum in England, in London statt. Und das war Daniel Dubois gegen Ricardo Schneider aus den Niederlanden. Ah, das war also echt so ein Kampf, dem brauchte die Welt nicht. Dubois ist ja wirklich eine Maschine. Also wenn du den Typen so siehst, kriegst du ja schon Muffen. Muss man einfach sagen. Ja, der kann zuhauen, der hat Wumms, also würde ich mit dem im Ring stehen, boah, da würde mir schon wirklich der Kackstift gehen, ohne weiteres. Aber Aber was, meine Fresse, der hat den Snyder schon in der ersten Runde dreimal niedergeschlagen. In der zweiten Runde kam der vierte Niederschlag und dann war auch die Sache vorbei. Also wenn man mal sich irgendwie, weil ich in der Schulpause oder in der Kaffeepause mal eben einen Boxkampf angucken will, den man nicht braucht, dann kann man sich den Kampf angucken. Klar, das sollte jetzt nur ein Aufbaukampf werden, wenn er jetzt zum großen englisch-englischen Duell im Herbst antritt gegen Joe Joyce, aber
hat ihm nicht so viel gebracht, sagen wir mal so. Ja, ich war nicht so viel Erfahrung.
Da kam ja ich mache mal einen Unterschied zwischen einem Aufbaukampf und einem Opferverprügeln. Also das heißt, Opferverprügeln ist jetzt auch gemein. Das soll das nicht rüberkommen. Aber Snyders hat halt null Gegenwehr gemacht. Da hätte er auch mit dem Sandsack boxen können, dem ab und zu jemand von hinten so anschubst. Denn das war. da kam null Gegenwehr von dem. Und den Kampf, boah. Ja, du hast jetzt einen Sieg mehr im Rekord drin. Ja, schön, aber so, was lernst du da draus? Da kann man schon sagen, also ich glaube, ein Pfeiffer hätte das schon länger durchgehalten. Weil er halt auch einfach deutlich besser ausgebildet. Aber der Ausgang, glaube ich, wäre der gleiche.
Weil er ein Schwergewichtlauch ist, ne? Das ist halt auch ein bisschen wahrscheinlich ein Unterschied.
Ja, wobei, warte mal, war der Pfeiffer als Amateur nicht auch in Anführungszeichen nur Schwergewichtler oder war der super Schwergewichtler?
Ja, gar nicht, aber er ist auf jeden Fall kein Cruisergewichtler gewesen. Also entweder war
er war auch schon super, super Schwergewichtler. Aber
ja, weil der Hand Schwergewichtler bei den Amateuren ist ja das, was ein Cruisergewichtler bei den Profis ist.
Ja, ja, ich weiß. Da bist du irgendwie 95 oder irgendwie sowas bei den Amateuren.
Ja, nichtsdestotrotz, also das war so ein Kampf.
Sagen wir mal so, als Profi war er auf jeden Fall kein Cruisergewichtler oder hat nicht als Cruisergewichtler geboxt. So. Und das ist ja schon, er hat ja auch eine andere Physis so einfach. Das sieht man ja schon im Vergleich so ein bisschen zwischen dem Ersatzgegner.
Von Welten.
Also da, das wäre bestimmt länger gegangen, ja, sagen wir mal so.
Und er hat halt auch eine gute Ausbildung, das muss man ja auch sagen. Er hat halt einfach nur keinen Bums. Also da. Sag mal, der Ausgang wäre wahrscheinlich der gleiche gewesen, nur etwas später.
Nee, aber er hat im Superschwergewicht geboxt. Also habe ich gerade nochmal nachgeguckt. The Hammer, Superschwergewicht. Also ist schon ein richtiger, schwerer Junge von Natur aus.
Prima, gut. Geklärt. Danke, dass du schon mal diese Wissenslücke von mir ausgeglichen hast. Das ist auch das Schöne. Das ist wie bei einer guten Beziehung. Wir ergänzen uns.
Auch meine eigenen, wo ich mir unsicher bin. Von daher, ja.
Wo wir gerade aber von eigentlich Cruisergewichtler sprechen. In Braunlager war auch eine Veranstaltung. Marco Huck gegen Dennis Lewandowski. Auf der Undercard, ja, die wurde bei Bild.de gezeigt, die Card. Auf der Undercard kämpften unter anderem Rico Müller gegen Rafael Jakiewicz. Wohl etwas umstritten, wie man zu hören kam. Ich habe die Kämpfe jetzt leider nicht gesehen. Unter anderem hat ja auch Patrick Rokul auf der Undercard geboxt. Hier bei Boxrec leider nichts zu sehen, gegen wen er da geboxt hat. Soweit ich es aber mitbekommen habe, hat er gewonnen. Schönen Gruß auch an der Stelle an dich. War ja mal letztens bei uns auch im Interview gewesen. Falls ihr das noch nicht gehört habt, solltet ihr das auf jeden Fall nachtun. War auf jeden Fall ein echt cooles Interview. Aber kommen wir mal zu dem Hauptkampf. Samira, den hast du gesehen. Marco gegen Dennis Lewandowski. Ich sehe hier, dass es ein auf 10 Runden angesetzter Kampf war. Und es war 100-90, 100-90, 100-90 für Marco Huck. Was sagst du zu diesem Kampf? War das auch so diese Marke wie bei Dubois gegen Snyders? Braucht man nicht?
Ja, das kann man eigentlich schon so sagen. Ich weiß nicht, vielleicht braucht es Marco Huck so ein bisschen. Also da kann man sagen, okay, der hat irgendwie 15 Monate nicht geboxt und musste irgendwie wieder ein bisschen Wettkampferfahrung sammeln oder am Ring stehen. Deswegen könnte man sagen, okay, er brauchte das schon so, aber einfach zu boxen. Aber okay, da hätte man auch einfach viel Sparring machen können. ob man jetzt unbedingt den Kampf braucht, ja, schwierig, schwierig. Also Dennis Lewandowski ist ja erstmal mit 51 Kilo mehr in den Ring gestiegen als Marco Huck, was ja auch schon mal sehr ungewöhnlich ist, sagen wir mal so, oder was selten so passiert im Schwergewicht.
152 Kilo hat er, glaube ich, gewogen, ja. Richtig?
Genau, 152 Kilo und ja, das ist ja auch schon mal eine Nummer sozusagen.
Sorry, wenn ich dich unterbreche, ja, aber diese ganze Ansetzung ist doch eine Frechheit. Der Dennis Lewandowski, der arbeitet als Paketbote, der ist adipös, der wiegt 152 Kilo, das ist jenseits von Gut und Böse. Also den darfst du doch fast gar nicht in den Ring lassen.
Aber er hat ja abgespeckt. Also im letzten Kampf hat er sogar noch mehr gewogen. Da hat er 159,7 gewogen. Also es geht schon wieder ein bisschen
Tonner der Seitenspiegel
abfallen. Das ist so unprofessionell. Wenn er sich dann nach dem Kampf jetzt äußert, jetzt er will aber weiterkämpfen und er isst jetzt auch keine Chips mehr und trinkt keine Cola mehr. Da denkst du, okay, das hast du jetzt vor dem Hochkampf anscheinend dann wohl getan. geht ja auch gar nicht anders, wenn du so derart fett bist. Also ich bin auch nicht schlank, aber
das ist ja, halt das, Sie wollen ja auch kein Bodyshaming betreiben. Aber sagen wir mal so, klar.
Über Profisport. Und das geht ja schon fürs Auge nicht. Aber wegen bei den Bildern, ich fand auch, dass Hook vollkommen außer Form aussah. Ja, der wirkte auch absolut.
Die waren beide nicht austrainiert, sagen wir so. Die waren beide nicht in Topform. Also bei Hook hat man das auch gesehen, der sah auch schon besser aus. Klar, er ist jetzt im Schwergewicht, er ist nicht mehr im Cruiser, aber trotzdem, er war halt auch nicht richtig trainiert, das hat man einfach gesehen. Ich meine, er hat ja auch irgendwie kurz davor, vor dem Kampf irgendwie seinen Trainer gewechselt, hat jetzt neuen und so, weiß man eh nicht, wie so professionell er sich das so vorgenommen hat. Ja, genau, das ist ja bei ihm auch Standard irgendwie mit Dobroschny, war jetzt in der Ecke, Patrick Dobroschny. Hat auch ein bisschen viel, ja, hat auch mal was reingerufen, hat man auch gehört, wenn es er war. Aber ja, bei Hook, man hat halt irgendwie gemerkt im ganzen Kampf, finde ich, dass er diesen Kampf gar nicht richtig ernst nimmt. Und das Beste an dem Kampf, fand ich, war der Kommentator Heiko Malwitz. Also muss ich echt sagen, weil er probiert hat, dem Ganzen, weil er nochmal so gezeigt hat, wie man einen Kampf irgendwie spannend zu kommentieren, obwohl der Kampf eigentlich total langweilig ist. Aber er hat wirklich einen guten Job gemacht, weil er auch natürlich Marco Hook von früher gut kennt. Ich meine, er hat ja früher bei Sauerland jahrelang gearbeitet als Pressesprecher. Das heißt, da gibt es ja auch eine Verbindung. War auch eigentlich mit der beste Pressesprecher bei Sauerland nach meiner Einschätzung. Und kann einfach perfekt kommentieren, hat auch eine sehr gute Stimme. Er ist ja auch bei Sky, kommentiert sonst Fußball. Man hat halt gemerkt, wie viel das ausmacht, wenn man einen guten Kommentator hat, der sehr viele Eckdaten kennt. Natürlich die ganze Geschichte von Marco Hook, woher er kommt, wann er Profi geworden ist, dass er früher Kickboxen gemacht hat. Ich meine, das sieht man auch an seinem Stand. Er hat auch den Kampf sehr gut vorhergesagt. Denn er hat schon am Anfang gesagt, dass Dennis Lewandowski echt viel einstecken kann und es wahrscheinlich kein K.O. geben wird. Und damit hat er halt recht behalten, weil das ist halt so. Dennis Lewandowski nimmt halt echt viel. Der ist ja auch eigentlich ein guter, ausgebildeter Amateur. Mit seiner Doppeldeckung bleibt er einfach stehen und kassiert die ganze Zeit. Und das hat er halt zuletzt auch gegen Estenfelder gemacht oder ist auch schon eine Weile her, 2018 und so. Also der geht halt oft über die Runden. Und Marco Hook hat halt nicht geschafft, ihn irgendwie mal ansatzweise anzuklingeln. Also im ganzen Kampf nicht einmal. Er hat zwar am Anfang auch sehr langsam begonnen, dann wurde er aktiver, hat halt dann immer mehr versucht, seine Schlagsalven so abzufeuern und so. Aber er hat wirklich nicht einen einzigen extrem harten Schlag landen können, was halt eigentlich auch schon...
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Hat das überhaupt versucht?
Naja, er hat es, also gefühlt, finde ich, hat er es nicht so richtig versucht. Er hat es irgendwie so alibimäßig versucht. Also er hat immer so vielleicht so zwei gut vorgearbeitet mit seinem Jab, dann kam mal die rechte, dann nochmal drei lockere Schläge und dann so Schwinger von rechts außen, so ein paar härtere, aber sehr viel auf die Deckung. Also so richtig, finde ich, also so richtig hat mir das Gefühl gefehlt, dass er ihn wirklich umlocken wollte. Also es wurde auch dann gesagt, dass die sich halt sehr gut kennen. Die waren ja auch zweimal im Sparring zusammen, irgendwie 2016, 2018, und dass sie sich auch privat ab und zu geschrieben haben. Das heißt, da gibt es irgendwie eine Basis zwischen den beiden Boxern und wenn man so ein bisschen Sympathie vielleicht für jemanden hat, dann weiß ich nicht, ob man den unbedingt K.O. schlagen will. Also das spielt ja vielleicht auch mit rein, aber vielleicht hat er es auch so einfach nicht geschafft. Also
aber,
keine Ahnung.
Aber du gibst du dir doch nicht als Marco Hook die Blöße und lässt Dennis Lewandowski in diesem Fitnesszustand mit, weiß das ich, 60 Kilo Körperfett oder 70. Keine Ahnung. Auf jeden Fall viel. Stehen. Die Blöße gibst du dir doch nicht für deinen Rekord. Wie sieht das denn aus, im Rekord? Du lässt als Marco Hook Dennis Lewandowski gehen. Gut, ist die Frage, wie man den überhaupt noch einordnet, Marco Hook. So, ne? Der hat im Grunde seit 4 Jahren nur noch verloren, außer einen Aufbaukampf gegen Jakub Saklam. Aber ist gegen Usyk und Brit ist quasi deklassiert worden, kann man so sagen. Und
ja.
Ist natürlich alt mittlerweile, ist 35 und mit seiner Punching Power und seinem Mangel, seiner schwindenden Athletik, die er zwingend braucht für seinen Style, absolut im Schwergewicht auch nicht mehr viel reißen. So, das ist wie er boxt, das ist Boxen eines jungen Mannes, der altert schlecht. Und ich kann mir nicht entfernen. Ich meine, sein ganzes Entsinnen ist wahrscheinlich noch irgendwo mal in irgendeinen Kampf zu kommen. Es wird ihm sicherlich gelingen, irgendwie Dubois oder so. Der braucht sicherlich mal Futter irgendwo in England, wo er dann ganz oben angreift. Aber es geht ja nur doch darum, da irgendwie einen Kampf zu machen, wo du irgendwie ordentlich abkassieren kannst. Aber sportlich hat das ja eigentlich...
Naja, er hätte gegen Joe Joyce boxen können. Das Ding, wie das Ding jetzt, was da weiter passiert, ist es ja allen bekannt.
Ja, aber...
Naja, wenn man... Aber ich muss auch sagen, also das war...
Aus dem Nichts gegen Joe Joyce.
Das geht gar nicht.
Der ist nicht in der Lage, einen von den richtigen, realen Top-Heavyweights auszupunkten. K.O. zu schlagen, der ist überhaupt nicht dran zu denken mehr. Die Athletik einfach, die hat geschwunden ist...
Er ist halt sehr, klar, er ist auch viel langsamer geworden und man muss halt wirklich auch in Frage stellen, ob er überhaupt noch irgendeine Punching-Power hat. Er war, im Cruisergewicht hatte er die, aber ob die im Schwergewicht noch so da ist, es hat natürlich auch mit seiner gesamten körperlichen Verfassung zu tun. Ich meine, im Interview da mit Bild hat er auch gesagt, während der Corona-Zeiten hat er irgendwie ein paar Liegestütze gemacht und danach hat er einen Monat vorher sich vorbereitet auf den Kampf. Ich meine, was will man da erwarten? Das ist ja niemand, der den Kampf ernst nimmt. Also ich meine, Liegestütze zu Hause machen ist jetzt nicht unbedingt so das beste Ausdauertraining, um deinen Körper irgendwie in Form zu bringen für einen Fight.
Nein, aber das zeigt ja auch schon.
Aber das sieht man ja schon, wie er da rangeht. Also das ist einfach nur so Larifari, macht da nebenbei, weiß ich nicht, veranstaltet da irgendwas, gewinnt irgendwie, aber der war halt nicht richtig fit. Also das hast du halt auch gesehen. Deswegen hat er wahrscheinlich auch nicht versucht, ihn richtig K.O. zu schlagen, weil er dann außer Puste gewesen wäre. Ich meine, er hätte es wahrscheinlich auch nicht.
Er hätte es sicherlich getan, wenn er gekonnt hätte. Er hat nicht gekonnt.
Er hat gemerkt, seine Schläge haben halt keine Wirkung. Also der Lewandowski hat halt nicht mal gezuckt so. Also da war halt wirklich gar nichts. Also das muss man ihm lassen. Der hat gute Nehmerqualitäten. Der war völlig unbeeindruckt. Und ich meine, das ist ja auch schon ein Zeichen so, ne? Also wenn deine Schläge im Schwergewicht nichts ausmachen so, dann muss man, ist es halt auch nicht unbedingt gut, wenn man dagegen dann die Top-Leute dann weiter kämpft. Also ich meine, da muss sich einfach viel besser vorbereiten demnächst. Also nicht ständig seine Trainer wechseln, das ist ja vielleicht auch schon mal ein Ansatzpunkt, der ihn weiter nach vorne bringt. Aber ja, ansonsten, insgesamt kann man ja nur sagen, er hat jede Runde wirklich ganz klar gewonnen. Lewandowski hat einfach sich versteckt hinter der Doppeldeckung und kassiert. Manchmal hat er was versucht, da hat man gesehen, okay, seine Technik ist ja eigentlich besser als die von Marco Huck, weil er einfach besser ausgebildet ist, aber er hat einfach viel zu wenig gemacht, weil er halt auch keine Kondition hat und da das sonst auch nicht überlebt hätte über 10 Runden. Und am Ende, also das war jetzt wirklich der Kampf, den man erwartet hat und wo man den auch hätte nicht gucken müssen, weil man weiß, Marco Huck gewinnt da jede Runde und am Ende hat er nur gesagt, die Überraschung kommt bald und Ende Oktober möchte er nochmal boxen und mehr muss man dazu jetzt auch nicht
so
sagen.
Das ist so ein Gerede. jeder weiß doch wieder, dass der nichts mehr reißen wird, so international. Doch.
Aber so einen Kampf wird er bestimmt vielleicht noch kriegen, aber natürlich, dass er
ihn gewinnt, ist natürlich sehr... Aber ist das interessant? Will das irgendwer wirklich sehen? Freut sich irgendwer dann drauf?
Na, wenn er wirklich richtig mal vorbereitet wäre und auch wirklich aussieht wie ein gut trainierter Schwergewichtler, dann, ich glaube, dass er schon eine bessere Performance liefern kann, als das, was er jetzt, also ich meine, das war jetzt wirklich eine der schlechtesten Vorstellungen von Marco Huck, die ich je gesehen habe, also das muss man ja wirklich sagen. Aber das hat natürlich auch mit dem Gegner zu tun und dann mit Corona und dass er lange nicht geboxt hat und dass er sehr
fit war. Und seinem
Alter, genau. Aber das kannst du ja nicht vergleichen mit dem Usyk-Kampf, also das ist ja, okay, das war auch 2017, aber das ist ja wie Tag und Nacht. Also das ist wirklich nicht der Marco Huck von Usyk, auch nicht von Brides. Das ist einfach, ist gar nicht mehr wiederzuerkennen.
Das ist...
Und wenn das so weiterläuft...
Ich fand den Kampf gegen den Brides eigentlich sogar schlimmer als den gegen Usyk, weil der Brides den Kampf eigentlich nur mit 3 Schlägen gewonnen hat, die der immer wieder wiederholt hat. Immer und immer und immer wieder.
Das ist ja einfach die boxerische Limitation von Huck. Das ist ja so, ein Cruisergewicht war ja körperlich stark, auch immer brutal in Form.
Ja,
und hat das so geregelt und nicht aufgrund seiner wirklich boxerischen Fähigkeiten. Und wenn das nicht mal da ist im Schwergewicht, was sowieso schon problematisch ist, aber damit mit seiner Fitness, seiner Physis, konnte er zumindest auch den Povetkin-Kampf damals überstehen und vielleicht hinten raus vielleicht sogar gewinnen. Das Ding war auf jeden Fall eng.
Eng gestalten, ja.
Ja, und wenn das nicht mehr da ist, Das ist ja die Grundvoraussetzung, um irgendwie mithalten zu können. Und das Ganze dann halt nochmal eine Gewichtsklasse höher. Also ich sehe das. Also für mich sieht das so aus, als würde er einfach nur nochmal einen großen Kampf suchen, wo er nochmal ohne ordentliche Börse kassiert, aber ich sehe da nicht mehr viel.
Ja, da fehlt einfach der Hunger. Der ist einfach satt. Das ist so ein Boxer, der ist einfach satt. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. So, das sieht man, wie er trainiert, wie er aussieht, was aus ihm geworden ist, seitdem er sich selbst managt. Der ist einfach satt und da kann man nicht mehr viel erwarten.
Er weiß halt auch selber, wer er ist und wie seine Chancen stehen würden gegen die besseren Leute, denke ich.
Ja.
Dessen ist er sich bewusst und er weiß, was er will im Zahltag. Und den wird er sich dann wahrscheinlich irgendwo holen. Irgendwer wird ihm den Zahltag geben. Wenn nicht Wilder irgendwie wieder einen Aufbaugegner braucht oder irgendwas.
Ach, meinst du echt? Also, dass er da ganz oben anklopft, sozusagen?
Ja, er will Geld verdienen. Und ich denke, krass. Wenn irgendwie er ihm ordentlich Geld auf den Tisch legt, dann wird er da hinfahren und das machen. Das ist sein Ziel, denke ich mal.
Meinst du aber, dass dieses für die interessant? Ja, okay, wenn Tom Schwarz gegen Tyson Fury boxt, dann kann auch Marco Hook gegen Wilder boxen oder so, ne? Theoretisch, ja. Ne? Also klar, aber warum nicht?
Es ist schwierig. Auch wenn dann so die Leute in den Rekord gucken, sehen, oh, gegen Glover K.O. gegangen. Gegen Brides, klar, ist gepunktet worden, gegen Usyk K.O. gegangen.
Ja.
Kommen wir mal zu der spannendsten Fightcard vom letzten Wochenende. Und jetzt, also das sage ich ja nicht häufig. Das war eine deutsche Fightcard. Also die war wirklich richtig, richtig gut gewesen. Also das kann ich mich wirklich nicht erinnern, dass ich mich A auf eine deutsche Fightcard so gefreut habe und B, dass die auch so gut war. Die wurde bei Sport 1 übertragen. Die letzten drei Kämpfe wurden da jedenfalls übertragen. Die Vorkämpfe, glaube ich, wurden auf dem YouTube-Channel von Argon Sports übertragen. Die habe ich allerdings nicht gesehen. Sport 1 hat aber übertragen dem Kampf Vincenzo Guattari gegen Thomas Piccirillo. Da ging es um den Mittelgewichtstitel des BDB. Samira, den Kampf hast du in Gänze gesehen. Was kannst du uns dazu sagen?
Ja, man muss wahrscheinlich sagen, dass das das Fehlurteil des Abends war, auf jeden Fall von den größeren Kämpfen, leider. Also Thomas Piccirillo, der hat ja auch irgendwie italienische Wurzeln, haben ja beides, ganz interessant. Aus Köln, wurde in Rimini geboren und hat ja auch schon Adam Amkadov besiegt von Argon, würde schon Universum sagen, von Argon. Deswegen, die kannten ihn halt schon und wussten, dass er halt eigentlich recht guter Mann ist und ein bisschen gefährlich sein kann. Auf jeden Fall bei Vincenzo, das war einfach nicht sein Kampf. Also, ich weiß nicht, er war viel zu fest und viel zu steif. Also, er hat völlig die Lockerheit gefehlt, auch am Anfang die Distanz, obwohl er auch die größere Reichweite hatte. Aber Thomas Piccirillo ist echt so ein kompakter, beweglicher Boxer mit gutem Auge. Der war spritziger, schneller und hat so zumindest bis zur fünften Runde bei mir die Runden gewonnen auch. Und die sechste war dann ein bisschen enger. Die habe ich Guattari gegeben. Die siebte habe ich unentschieden, war ein bisschen. Guattari kam halt in der zweiten Kampfhälfte halt wieder so langsam in den Kampf oder hat halt mehr gefightet, weil er gemerkt hat, das wird wahrscheinlich ein bisschen eng. Ja, siebte unentschieden. Da konnte ich mich echt nicht entscheiden, was irgendwie auch ein bisschen für den Kampfabend sprach. Da habe ich ein bisschen öfter ein bisschen unentschieden gepunktet. Ja, 8., 9., 10. hatte bei mir wieder Piccirillo. Also irgendwie, weiß ich nicht, also irgendwie Vincenzo kam einfach nicht in diesen Kampf rein, hatte dann auch irgendwann Nasenbluten, hat keine Linie gefunden. Konditionell auch irgendwie sah er gegen Ende der Runde auch nicht so fit aus. Also irgendwie war nicht der Guattari, den ich kenne, den ich sonst gesehen habe, der leicht auf seinen Füßen ist, der sich viel bewegt, der sich nicht treffen lässt, vor seinem Gegner stehen bleibt und irgendwie da Mätzchen macht oder einfach ohne die Deckung hängen lässt und sich treffen lässt. Also ich weiß nicht, was mit ihm los war, aber das war, also der war völlig außer Form irgendwie oder war nicht gut drauf, war wirklich keine gute Vorstellung von ihm. Die Punktrichter haben es halt irgendwie offiziell eng gesehen. am Ende, was halt vielleicht der größte Skandal ist. Tobias Drews hat es kommentiert, auch muss man sagen, er hat es ehrlich kommentiert, was ich halt auch gut finde, weil nur weil man jetzt Sympathien für einen Boxer hat oder auch nicht, dann, ich meine, wenn jemand verliert, dann muss man es halt so sagen, weil der andere wurde ja auch um seinen Sieg gebracht und es ist halt einfach nicht gerecht. Punktrichter haben 95-95, einmal unentschieden, 96-94 und nochmal 95-95, also mit einem Mehrheitsentscheid unentschieden gepunktet. Damit hat er keine Niederlage eingefahren. Eigentlich auf meinen Punktzettel oder von den meisten anderen Punktzetteln. Also er hat den Gürtel natürlich dann behalten, den er im letzten Kampf gewonnen hat gegen Alexander Pavlov, deutlich. Hat Glück gehabt, muss man so sagen, weil ein Unentschieden oder zwei Unentschieden sind für mich nicht nachvollziehbar. Also muss ich wirklich sagen, auch nicht mit zugedrücktem Auge. Bei mir am Ende stand es 99-92 für Thomas Piccirillo, also bei mir da ganz klar gewonnen. Da gab es auch nichts zu meckern und so. Dieses Urteil, also ich weiß nicht, was da mit den Punktrichtern los ist, wie die darauf kommen, wie die so sich überhaupt erdreisten, so eine Urteile irgendwie hinzuschreiben. Ich kann es mir echt nicht erklären. Also das geht gar nicht. Ich habe auch keinen gelesen irgendwo, der gesagt hat, dass diesen Kampf irgendwie, dass der unentschieden war oder Guattieri den gewonnen hat. Das war halt nicht so. Er hat halt selbst im Ring gedacht, okay, das sieht man immer anders vielleicht, so wenn man im Ring stand und so. Der Gegner hat sich halt auch gar nicht geäußert. Also der war halt total höflich und hat auch nicht gesagt, mir wurde der Sieg gestohlen, wobei er hätte das sagen können, weil das war eigentlich so. Hat halt so getan, als wäre das irgendwie gerecht, aber keine Ahnung. Also ich hätte mich da, glaube ich, mehr aufgeregt, wenn ich klar den Kampf gewonnen hätte. Und ich finde zumindest, also man muss vom Skandalurteil sprechen. Ich würde die Punktrichter auch nie wieder einsetzen, weil ich finde, das geht so nicht. Und Piccirillo hat auf jeden Fall einen Rückkampf verdient. Ich finde, das muss man auch eigentlich machen, weil auch wenn man sich die Reaktion von den Boxfans überall durchliest und dann sieht, dass die meisten denken, dass man irgendwie verloren hat, vielleicht sieht er das auch anders, wenn er den Kampf nochmal sieht, sodass es auf jeden Fall irgendwie, dass er da einfach nicht gut reinkam. Das heißt ja nicht, dass es beim nächsten Mal auch so sein muss, er kann sich auch verbessern, aber es war halt einfach nicht sein Tag, so, es war nicht seine Nacht. Und er hat nicht das gezeigt, was er sonst kann. Ich meine, ich kenne ihn sehr gut. Ich habe sehr viele Kämpfe von Guattieri auch live gesehen, auch bei Rocky und so. Ich weiß, dass er sich sonst viel besser bewegt und sich gar nicht so treffen lässt, selbst wenn er seine Deckung hängt. Er lässt sich halt nicht treffen, weil seine Reflexe so gut sind. Er geht dann einfach raus. Das hat er halt diesmal gar nicht gemacht. Er war total fest auf den Beinen, ist auch nicht seitlich rausgegangen, gar nicht rausgegangen. Und das ist einfach gar nicht sein Stil so gewesen. Und das sollte er auf jeden Fall ändern. Und da sollte auf jeden Fall ein Rückkampf her, damit irgendwie das mal gerecht dann nochmal ausgefochten wird.
Gut, gut. Dann kommen wir mal zum ersten Hauptkampf des Abends. Und das war Jama Saidi gegen Vincent Feigenbutz. Im Vorgespräch zu diesem Kampf habe ich mich ja letzte Woche dazu geäußert, dass ich denke, dass Saidi das über die Punkte macht. Und scheiße, lag ich falsch. Eugen, hast du gedacht, dass Saidi, beziehungsweise dass Feigenbutz so einen Kampf gegen Saidi macht?
Tendenziell eher nicht. Ich meine, wenn man sich viel Gedanken über den Kampf gemacht hat, oder im Nachhinein, wenn man sich das so überlegt, wie dominant Saidi gegen gute Leute auftreten kann, hätte man sich vielleicht zusammenreimen können. Aber die Leistung von Feigenbutz war schon exorbitant stark. Das hätte, glaube ich, niemand in dieser Klarheit, in dieser Eindeutigkeit irgendwie erwartet, weil sah er schon mal, finde ich, beim Wiegen sehr gut aus, der Feigenbutz, also extrem trainiert. Im Ring hat er sich dann für seine Verhältnisse exzellent bewegt, fand ich. Also die Hände waren schnell, die Beweglichkeit war gut, also das war richtig, richtig stark, was Feigenbutz so abgeliefert hat. Und er hat den Saidi, die erste Runde waren vielleicht noch ein bisschen enger. Und da waren wir uns ja auch nicht so einig, wie man die jetzt vielleicht geben konnte, die Anfangsrunden. Also sagen wir mal, die ersten drei waren ja schon ein bisschen eng. Aber danach hat der Feigenbutz das Ding eigentlich klar dominiert. Also er hat die Ringmitte dominiert, er hat die härteren Hände drin gehabt. Also das war schon ganz, ganz stark und ganz souverän runtergeboxt. Also wir, ich jetzt zwischenzeitlich sogar so Mitte des Kampfes, war ich mir relativ sicher, dass er den Saidi sogar vorzeitig rausnimmt, weil der war so, irgendwie wirkte er von der Rolle schwach und hat harte Hände genommen. Da habe ich schon gedacht, dass Feigenbutz, der besiegt ihn noch vorzeitig, was er dann halt nicht getan hat, aber er hat halt hinten raus ihn wunderbar ausgeboxt und das war schon echt beeindruckend zu sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das über Vincent Feigenbutz so mal sagen werde, aber das war schon ganz stark, insbesondere wenn man dann schaut, wie Jack Holscher gegen Gyama Saidi aussah. Und da hat das Feigenbutz ja souveräner, stärker gelöst. Also der hatte den Saidi phasenweise wirklich ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber hatte
am Limit, ne? Eindruck,
dass er so vielleicht struggelt, der Saidi, und echt am Limit ist?
Ja, auf jeden Fall. Fand ich auch. Also Vincent Feigenbutz sah viel, viel stärker aus gegen Saidi als Jack Kulker, weil Jack Kulker, da war man ja eher überrascht, deswegen kannte man ja Saidi überhaupt erst, weil er halt so eine gute Performance gegen Kulker abgeliefert hat und man da total dachte so, krass, wie stark ist der denn, woher kommt der plötzlich, und der kann es mit Kulker aufnehmen, obwohl er quasi wie aus dem Nichts irgendwie kam und einfach einen sehr guten Kampf abgeliefert hat. Natürlich hat Kulker den Kampf gewonnen, aber er sah trotzdem gut in diesem Kampf aus, und gegen Feigenbutz sah er halt eigentlich quasi nie so richtig gut aus. Also vielleicht, klar, es gab irgendwie auch ein paar enge Runden oder dritte habe ich unentschieden zum Beispiel. Aber sonst, dass er jetzt so ganz klar, vielleicht hat er eine Runde oder so ganz klar gewonnen, wenn man ihn die geben will. Aber im Endeffekt sah der fast gar nicht dominant aus. Und das war halt eher die Überraschung, ne? Dass es halt echt, dass es so eine starke Leistung von Feigenbutz, oder dass er so dominant auftritt, das war echt, also klasse Leistung. So, ich war auch schon beim Wiegen, wo ich dachte, ob ich das gesehen habe, dachte ich auch schon so, okay. Vielleicht wird Feigenbutz es doch irgendwie da. Also für mich war er dann doch irgendwie der Favorit, weil ich dachte, krass, er sieht so austrainiert aus und so, also das war ja schon, die Bilder waren ja schon beeindruckend, so, wo man dachte, okay, der ist richtig topfit. Also er hat richtig krass trainiert so. Und da kamen schon so die ersten Zweifel, so, vielleicht wird es für Saidi dann doch ein bisschen schwieriger so. Aber trotzdem, also ich fand auch, dass Feigenbutz echt einer seiner besten Kämpfer auf jeden Fall. Und der Gegner ist stark, also man darf den echt nicht unterschätzen, weil man denkt, okay, Saidi. Aber ich meine, gegen Kulker sah er halt gut aus. Und wer gegen Kulker gut aussieht, der muss halt irgendwas können und was drauf haben. Von daher hat Feigenbutz alles richtig gemacht, hat sich gut vorbereitet. Wahrscheinlich lief es gutes Sparring so, hat ihm wahrscheinlich geholfen mit Radoan Boden. Hat auch hat ruhig geboxt, ne? Seine Geraden, ist nicht ausgerastet, hat sehr wenig irgendwie so diese unüberlegten Sachen da gebracht, ne? So dieses drauf losrennen und offen sein und so. Sehr ruhig geboxt und hat halt auch ein perfektes Interview nach dem Kampf gegeben, was man, ja, da kann man echt nichts sagen. Also das war eine gute Vorstellung von ihm, und für Saidi natürlich traurig so, dass er da irgendwie so wenig durchkam in dem Kampf, aber daran sieht man, dass so diese Quervergleiche sind halt nicht immer so aussagekräftig. Es hat halt einfach auch mit den Styles zu tun. Die Boxer, Kulker boxt halt auch ganz anders als Feigenbutz, ne? Und manchen kommt man besser klar, mit anderen halt nicht. Und das war halt nicht der gut beste Gegner für Saidi anscheinend. Jetzt wissen wir es, wusste man vorher nicht, aber nicht so klar auf jeden Fall. Und war auf jeden Fall irgendwie spannender Kampf, zumindest dann am Anfang und so.
Du musst aber auch mit in die Rechnung einnehmen, das habe ich zum, also was heißt musst, man muss gar nichts, aber was ich zum Beispiel vorher nicht vorher bedacht habe, ist, dass ja Saidi eine Gewichtsklasse höher gegangen ist, und
ja,
ich finde, durch das Mehrgewicht war er langsamer, und
das stimmt,
und ein Feigenbutz, der kam aus einer höheren Gewichtsklasse
in den schneller.
Dadurch ist er dann natürlich, also er war ja auch flotter gewesen als sonst,
ja.
Das stimmt. Das war natürlich, das sind so Punkte, muss ich offen zugeben, die habe ich nicht bedacht. Ich glaube, auch
ja,
die
stimmt,
haben damit reingespielt. Du,
große Rolle, ja. Das war, glaube ich, nicht das richtige Gewicht, würde ich sagen, für Saidi, weil er sah auch, finde ich, nicht so gut austrainiert aus irgendwie. Also ich finde, also Feigenbutz sah auf jeden Fall besser aus. Er war halt zu langsam. So das, was eigentlich ihn ausgemacht hat, konnte er irgendwie gar nicht mehr so richtig umsetzen. Deswegen würde ich ihm nicht raten, in dieser Gewichtsklasse zu bleiben. Und bei Feigenbutz Der war gut drauf. Ich glaube, der kann in beiden Gewichtsklassen boxen. So, bei ihm muss man halt noch gucken, okay, er hat jetzt kein K.O. irgendwie erzielt, aber okay, das muss jetzt auch nicht immer sein. Aber muss man halt weiterschauen, so wie das so weiterläuft, so, wo er sich wohler fühlt. Aber er war auf jeden Fall so spritziger, ne? Deswegen, für ihn ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Ja,
aber es ist ja Idi.
Ja, man muss jetzt auch immer unterscheiden, finde ich. Wenn du jetzt, Feigenbunz hat ja auch sehr viele Taxifahrer in seinem Rekord drin, im Supermittelgewicht, die er ausgenockt hat. So, jetzt hast du mal einen, der wirklich ein guter Kämpfer ist, der zwar aus einer niedrigen ist, den hat er aber stehen lassen, aber er hat halt keine Zweifel am Sieg aufkommen lassen. Und das ist ja auch viel wert.
Ja, natürlich.
Finde ich, ist das okay.
Aber das Urteil war ja jetzt ja auch ein bisschen von zwei Punktrichtern, 116, 112, von einem 118, 111. Also wie habt ihr das? Habt ihr mitgepunktet? Also könnt ihr das direkt sagen? Ich finde 116, 112 sogar noch ein bisschen zu knapp, ehrlich gesagt. Also ich habe das ganz klar, ich habe das 119, 111. Wenn man sich so
fragt, wie viele Runden hat Saidi denn wirklich gewonnen? Also da fallen einem doch nicht viele ein, am Anfang vielleicht ein bisschen, die er vielleicht gewonnen hatte. Aber sonst
nicht
viele Runden gewinnen sehen.
Nö, deswegen frage ich ja. Ich verstehe halt nicht, was die so für Kämpfe da alle gesehen haben.
Nein, weil ich meine, das Ding ja war ja eigentlich klar. Feigenbunz hat eigentlich die Ringmitte dominiert, vielleicht außer jetzt, sagen wir mal, die ersten 1, 2, 3 Runden vielleicht. Da war es einigermaßen ausgeglichen, aber danach hat er eigentlich alles
gewonnen.
Alles geholt, weil er Ringmitte dominiert. Er hatte jede Runde die härteren Hände drin. Und die Powerpunches waren an seiner Seite, dass die Mehrzahl der Hände. Er war aktiver, also ich sehe da nichts, wo man Saidi eine Runde geben kann, aber.
Ja, der Einzige, der halt näher rankommt, also gut gepunktet hat, ist wahrscheinlich Timo Habekhorst mit 118, 111. Ich habe es halt nur noch klarer, aber
das sind die
anderen.
Halt, ne, die er da gegeben hat.
Ja, ich meine, 116, 112 geht eigentlich.
Andersrum zu scoren, wie es dem Veranstalter vielleicht lieb gewesen wäre, ist, das kannst du ja eigentlich nicht machen. Also wenn ihr das bisher für dein Leben diskreditiert, eigentlich, wenn du das falsch rumscorest. Also, da kannst du auch nicht mehr viel rausholen.
Ja, aber naja, das ist halt, da bei den Punktrichtern gab es da sowieso viel ein bisschen zu diskutieren, sozusagen, an diesem Abend. Also, das ist echt, da hatte ja sogar Tobias Dreves schon Angst, die Urteile abzuhören, zu hören nach dem Guattiri-Kampf, aber er hat auch ein bisschen recht, weil das ist halt echt, man sieht einen Kampf, denkt, man weiß, wer gewonnen hat und dann kann aber alles noch anders sein, wenn das Urteil gesprochen wird und das ist halt echt so traurig und das nimmt einem auch vielen den Spaß.
Die Freude an einer Mut, so, ne? Eigentlich so tollen Veranstaltung, ne? Weil die Ansetzung fantastisch, also man hatte da im Grunde drei wirklich extrem hochkarätige Kämpfe, also die von der Ansetzung extrem eng waren und wenn dann komische Urteile dabei rauskommen, ist es halt, man zieht sich einfach die ganze Veranstaltung irgendwo in den Dreck. Ne?
Ja, das muss halt echt nicht sein. Da sollte man auch mehr drauf achten, dass das irgendwie, Beschissurteile sollte man halt nicht zulassen, beziehungsweise dagegen kämpfen, weil das geht immer nach hinten los am Ende, ne? Auf jeden Fall in der Öffentlichkeit. Ja. Und auch den Boxern, also wenn dann kriegen sie einmal was geschenkt, okay, dann werden sie halt beim nächsten Mal verlieren, wenn ein noch stärkerer Gegner kommt oder so. Ist jetzt auch nicht so, weißt du, das ist halt auch so, dann will man es nicht wahrhaben, tut so, als hätte man gewonnen und irgendwann landet man dann trotzdem auf dem Boden der Tatsachen. So, es muss halt nur der Richtige kommen.
Und der kommt dann irgendwann.
Ja, natürlich kommt er irgendwann, umso weiter man nach oben vordringt.
Dann kommen wir mal jetzt zum Hauptkampf. Jack Kulkay gegen Abbas Baru, das Duell im Superweltergewicht in Deutschland. Der alte Herr gegen den Jungspund, der erfahrene Amateurweltmeister gegen den aufstrebenden Boxer. Da habe ich mich echt drauf gefreut auf den Kampf und ich muss sagen, der Kampf hat auch das versprochen, was er gehalten hat. Oder Samira, das war echt ein Kampf zum Mitfiebern.
Ja, das war ein geiler Kampf. Also das war wirklich einer der besten Kämpfe, die wir in Deutschland schon lange gesehen haben. Ich bin auch froh, dass es so dass wirklich die Erwartungen auch eingehalten werden. Alle haben sich drauf gefreut und du hast dich auch während dem Kampf drauf gefreut, es zu sehen, weiterzusehen. Und eigentlich war der Kampfverlauf auch so, wie es halt viele auch vorhergesehen haben. Ich glaube, wir haben es ja auch. Wir hatten uns auch leicht auf Kulkay, glaube ich, festgesetzt, wir beide auf jeden Fall. Aber nur leicht. Also wir haben auf jeden Fall alle einen engen Kampf prognostiziert und es war halt auch wirklich ein sehr, sehr enger Kampf, auf jeden Fall bei mir war das ein ausgeglichener Kampf. Ich habe das unentschieden gesehen. Ich habe wirklich einige Runden unentschieden gegeben auch. Ich weiß, dass man das eigentlich nicht so macht, aber ich konnte mich manchmal überhaupt nicht entscheiden, weil es wirklich der bessere war. Einerseits, also Abbas Barau hat einerseits dann auch manchmal mehr gemacht, aber irgendwie dann auch nicht so hart getroffen. Kulkay hatte manchmal die härteren Hände drin. Mir persönlich hat Abbas Barau am Anfang nicht so gut gefallen, weil er irgendwie, klar, der sieht schön aus mit seinen Bewegungen und so, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was macht der denn da für komische Körperwellen? Also, keine Ahnung, also für mich sah das wirklich aus wie so Körperwelle. Manche fanden das irgendwie schick so, aber irgendwie fand ich das ein bisschen too much Bewegung am Anfang. Also da dachte ich so, hä? Wozu? Eigentlich lernt man ja die kleinsten Bewegungen zu machen, weil das wenig Kraft kostet und man so Kraft spart. Aber am Ende habe ich dann gemerkt, okay, das war ein taktisches Mittel. Er hat seinen Stil ein bisschen umgestellt in der zweiten Kampfeshälfte und er hat einfach nur versucht, der Kulkay aus dem Konzept zu bringen mit seinen komischen Bewegungen da. Also ich fand das ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. So. Also es war nicht so mein Geschmack. Weiß nicht, war auch unnötig irgendwie, weil er hat halt nichts gemacht, außer diese Körperbewegung die ganze Zeit. Irgendwie diese Maid-Bewegung bewegt sich halt sehr viel, aber zu große Bewegung, aber ohne zu schlagen. Da denke ich immer so, das ist irgendwie nicht effektiv. So. Das ist einfach nur Schönheit, aber das dafür gewinnt er halt bei mir keine Runde, so sagen wir mal so. Aber dann in der zweiten Kampfeshälfte hat er ja gezeigt, was er kann so und hat auch gut getroffen und auch viel mehr geschlagen. Und es wurde eigentlich dann auch ziemlich eng. Also ich finde, auch sie standen sich ja dann auch irgendwie in der 10. Runde viel Toe an Toe, haben sich einen harten Schlagabtausch geliefert. Das ging wirklich die ganze Zeit hin und her. Und beide haben wirklich einen super Kampf gezeigt. Haben gezeigt, dass sie sehr gute Techniker sind, dass Barau auch wirklich ausgezeichneter Techniker ist, der vielleicht noch ein bisschen weniger Erfahrung hat bei den Profis, vielleicht noch ein bisschen mehr den Amateurstil hat. Aber auch irgendwie eine große Zukunft vor sich hat, aber ich weiß nicht, ich konnte da jetzt keinen klaren Sieger bestimmen oder hätte ich vielleicht auch nicht gewollt. So, Kulkay hat natürlich jetzt knapp gewonnen mit einer Split Decision, weil er natürlich auch der Heimboxer ist und weil vielleicht die engen Runden eher an ihn gehen. Aber ich weiß nicht, habt ihr einen Gewinner gesehen in dem Kampf?
Ja.
Okay, welchen?
Ich habe aber genau. Ich sehe der Sieger. Also ich sehe nicht, okay, wie Jack Kulkay, wie man Jack Kulkay diesen Kampf geben kann nach Punkten. Also
okay,
fand für mich eher, dass Jack Kulkay der Pitsche-Patsche-Hände-Schläger war in dem Kampf. Das ist, Barau hat natürlich auch nicht die härteste Punching Power, aber bei Kulkay war das alles irgendwie so Alibi-Schläge, so ohne Strom. Also ich die ersten Runden gehen sicherlich an Kulkay, aber hinten heraus, also das war so bis Runde 3-4, wo Abbas Barau seine Wellenbewegung gemacht hat oder
danach. Aber fandet ihr die auch merkwürdig?
Sein Style so ein bisschen geändert und danach, finde ich, hat er eigentlich nahezu jede Runde gewonnen hinten raus. Also außer jetzt ganz am Ende wieder. Also es war schon knapper Kampf, ja. Aber ich sehe da absolut keinen Sieg von Kulkay. Also ich hätte echt mit dem Draw irgendwo leben können, weil der Kampf ja echt schon eng war. Mhm. Aber ein Sieg von Kulkay, also beim besten Willen sehe ich den nicht. Also ich fand es irgendwo, ja, überrascht einen nicht, weil der Kulkay natürlich auch bei Argon Sport unter Vertrag steht, aber ich habe echt Bauchschmerzen, gerade wenn du auch, dann guckst du die Punktzahl an, wie gescored wurde und ne.
Kannst du nicht nachvollziehen?
Nein, kann ich nicht nachvollziehen. Also für mich hat es echt irgendwie alles so ein bisschen Fadenbeigeschmack. Gerade wenn man dann auch noch auf den Kampf von Guterres schaut, zusammen mit dem Kontext, ist das halt nochmal härter, finde ich, weil wäre es jetzt nur dieser eine Ausrutscher in einem schon echt engen Duell, kann ich irgendwo vielleicht damit noch. Aber das ist der zweite Kampf. So und der so in dieser. Und also ich, wie gesagt, ein Draw. Weil es einigermaßen eng war, kann ich leben, aber ich schon, also für mich hat Barau den Kampf gewonnen, aber.
Hast du mitgepunktet oder mit wie vielen Runden? Also was würdest du sagen, wie klar hat für dich Barau gewonnen?
Also ich würde schon so sagen, so mit 2 Runden vorne, So die ersten drei Kohlschei hinten raus, so ein bis zwei Runden würde ich hier sagen, hat Baru gewonnen, weil er hat Baru mit ein bis zwei Runden.
Besser, also lag vorne.
Das sind so die ersten drei, vielleicht vier Runden, die du Kohlschei gibst. Und hinten raus vielleicht nur eine, vielleicht zwei. Dann hättest du schon wieder ein Draw, aber das sind auch nur vielleicht Runden, deswegen, also ich sehe da Baru so knapp vorne. Aber um einen Kampf zu gewinnen, muss man mehr Runden gewinnen als der Gegner. Und das hat Jack Kohlschei nicht getan. Und wie gesagt, mit dem Draw kann man leben, finde ich, hätte ich cool gefunden, aber ein Sieg Kohlschei, der gefühlt doch der schwächere Mann im Kampf, habe ich echt irgendwie echte Bauchschmerzen so mit dem Urteil. Aber
was sagt Robert?
Ich gehe da so mit Tobias Drews. Also das Ding ist eng gewesen. Du kannst Baru vorne haben, du kannst
Kulkai vorkam. Der ja auch Baru vorne hatte, ne? Da muss man dazu sagen.
Ja, also ich könnte mit drei Ergebnissen, könnte ich leben. Was ich denke, sollte es, und da hoffe ich fast schon drauf, sollte es zu einem Rematch kommen, dann denke ich aber, dass Baru da als Sieger hervorgehen würde. Stand jetzt. Dafür war die Nummer zu eng und.
Ja, weil er auch nicht die ersten Runden durch seine komischen Bewegungen da verschenkt, sondern einfach mal ein bisschen Treffer jabbt und einfach sich die Runden sichert, was er am Anfang halt einfach verschlafen hat durch seine taktische Linie da, die einfach total sinnlos war. Also klar, vielleicht hat die Kulka irritiert, weil er einfach zugeguckt hat, was er da für komische Sachen macht. Aber ich meine, weil er selbst ihn nicht gut treffen konnte, aber er hat immer noch mehr getroffen als Baraou. Baraou hätte einfach sofort anfangen müssen. Dann hätte er wirklich klarer vorne gelegen. Aber so war das so ein bisschen, ja.
Fahrradkette.
Also ich glaube, er kann auf jeden Fall sich mehr verbessern im Rematch als jetzt Kulka, ne?
Das denke ich auch.
Das mehr rauszuholen, und er hat wahrscheinlich auch mehr gelernt. Ich meine, er hat ja auch gesagt, er sieht sich nicht als Besiegten an oder besiegt, hat er irgendwie auch recht. Hat er auch im
Leben nicht verloren. Also sorry, aber den Kampf hat Abbas Baru niemals verloren. Also das ist ja auch, das ist schwach.
Verloren hat er ja dann bei uns allen.
Also ich habe wirklich in Foren überall geguckt, ich habe kaum Leute gesehen, die irgendwie Kohlschei als Sieger hatten. Also
in Deutschland habe ich ein paar gelesen, die da fanden, dass er, aber ich weiß auch nicht.
Aber das war schon die Minderheit, also die Masse der Leute hat auch Baraou vorne. Das kann man schon so sagen. Und boah, also der Kampf war eng, ist ja keine Frage.
Mhm.
Aber wie Kohlschei das gewonnen haben will, das im Leben nicht. Also wie gesagt, aufgrund der Enge, weil so viele enge Runden dabei waren, alles gut, Draw, wären alle glücklich mit gewesen, aber eine Niederlage Baru da reinzudrücken, boah,
aber ich
finde das schon
verstehen.
Echt krass. Also
ja, das ist natürlich.
Ich habe da echt massive Bauchschmerzen mit. Und gerade, weil das halt das zweite Urteil auf dieser Veranstaltung war, also übel. Und es zeigt einmal mehr, dass Sauerland absolut null Macht mehr hat. Sonst hätte Baru das Ding eher bekommen. Und
das war ja auch keine Sauer, das war eine Argon-Veranstaltung. Ne? Ich meine, wenn man wirklich hätte nur mal sicher
halt,
gehen müssen,
tot ist, so.
Dann lässt man da halt auch nicht das einzige Nachwuchstalent, was man hat, irgendwie, oder mit einer der Nachwuchstalente, der groß gehypt wird, dann lässt man den da halt nicht eine Niederlage einfahren. Also das macht man halt eigentlich nicht. Dann hätten sie eine eigene Veranstaltung hochfahren müssen, den Hauptkampf machen müssen, dann hätte Abbas den Kampf gewonnen. Wahrscheinlich auch knapp nach Punkten so. Aber so war das irgendwie auch nicht überraschend. Dass leider läuft es ja so im Boxbusiness, dass er da knapp verliert, weil es ja ging ja auch um einen weiteren Weg, ne, um Ausscheidungskampf und so. Deswegen war irgendwie klar, dass wenn es eng wird, wird er das auf keinen Fall kriegen, so auf keinsten. Also mir war das echt eigentlich schon von vornherein klar. Das ist natürlich traurig, dass man das so sagen muss, weil nicht immer der Bessere gewinnt. Ich habe natürlich bei mir, ich kann es gut nachvollziehen, also bei mir. Weiß nicht, ich habe fünfte, sechste Runde, ich habe die beiden irgendwie unentschieden gegeben. Hätte ich die natürlich Baraou gegeben, dann hätte er bei mir auch zwei Runden vorne gelegen. Klar hätte ich die Kulka gegeben, weil er zwei Runden vorne, aber ich meine, das war so knapp auch bei mir, dass da hätten, weiß ich, ich kann auch den Sieg von Kulka ein bisschen anscheinend nachvollziehen, weil ich ja auch nicht wusste, wem ich manche Runden gebe, weil für mich keiner da so überzeugend war, beziehungsweise beide irgendwas gemacht haben, was irgendwie gut war, aber keiner so extrem dominant. Aber ja, also ich meine, Kulka hat ja gesagt, er bietet sich zum Rematch an, und ich finde, das ist gut. Und das sollten sie auch machen. Und ja, er sollte vielleicht das nächste Mal ein bisschen irgendwie respektvoller im Interview sich äußern, ne? Und nicht so sagen, der soll mal zum Sparring vorbeikommen und ein bisschen mehr lernen, weil ich glaube, Abbas hat schon genug gelernt. Also ich meine, es hat sich so, war nicht so nett, was er da am Ende abgelassen hat, so ein bisschen. Weil der Kampf war dafür viel zu knapp, um so arrogant aufzutreten.
Ja, das zeigt ja auch, ne, warum der Kulcha im DSF kämpft, also, oder Schwur 1, das ist, also, nee, also ich weiß nicht, also ich sehe da auch, Kulcha ist nicht in der Lage, irgendwie einen Mann auf Weltniveau, das ist, wird ja auch in Zukunft nicht sein, und sicherlich kann man vielleicht irgendwo nochmal einen Titelfight abstauben, ja, das wird auch das Ziel sein, Geld zu verdienen, Titelkampf zu kriegen, schön und gut, aber ich habe da mit diesen beiden Urteilen habe ich echt Bauchschmerzen. Also das zeigt ja das ganze Dilemma auch des deutschen Boxsports. Wenn einer doch besser ist.
Das hast
ist.
Du in England aber auch.
Aber das gibt es überall auf der aber Welt, glaube ich, ne? Oder?
Aber glaub, ich glaube, in England so ein Kampf, der so klar ist wie Gualtieri, natürlich gibt es da auch viele Urteile. Aber
ja, okay, aber Gualtieri war wirklich krass. Also das war wirklich krass.
Aber ja, das ist eine Robbery gewesen, aber das Ding jetzt Barau gegen Kulcha, da war ja, das war super eng. Knapp.
Da kann man jetzt nicht
aber
so,
Kulcha, aber Robbery. Geben. Wo hat der den Kampf, der hätte im Leben nicht gewonnen. Im Leben nicht.
Wenn er den im Leben nicht gewonnen hat, dann war der Kampf auch nicht knapp.
Ja, er war knapp, aber er sieht ja ernsthaft Kulcha als Sieger. Also ich weiß nicht.
Der hat jetzt keine Unanimous Decision gekriegt, also
ja, aber der hat den Sieg gekriegt. Er hat den Sieg. Er hat gewonnen. Auf dem Papier. Für die meisten Leute nicht, aber die hatten ja Baru vorne. Wie gesagt, mit dem Draw kann ich leben. Hätte ich minimale Bauchschmerzen gehabt, aber hätte ich noch irgendwo mit leben können. Aber den Baru da die Anlage reindrücken für den Auftritt, alter Schwede. Also das finde ich schon. Junge. Und zwar so ein ganz gravierendes mit Gualtieri und ein so ein, das verstärkt halt den Schmerz, ne, von dem Hauptkampf. Und so schön die Veranstaltung war, so toll die Ansetzung war, aber so frech finde ich die Urteile.
Ja, die Punktwertungen sind einfach frech. Also ich meine, 100.
Also wie gesagt, also Unentschieden ist super eng. Das ist nur eine Runde, die man anders scoren muss, aber also da Kulcha als Sieger, ich sehe das nicht.
Dass
also,
da auch kein
wie gesagt, Punkt, das ist dann natürlich auch Geschmackssache, wie man scoret, aber ja, es ist wie es ist, aber.
Ja, aber ich meine, in Deutschland, ich meine, wir haben letztes Mal auch nicht über zum Beispiel über die ganze SES-Card geredet, weil das aus zeitlichen Gründen nicht ging und weil wir natürlich uns auf die Bigs, also auf die größten Kämpfe fixiert haben, aber ich sage euch nur, wenn ihr euch für Fehlurteile interessiert und dann solltet ihr euch mal den Kampf zwischen Tom Jemski und Michael Eifert angucken bei SES letzte Woche. Also das ist auch nicht unbedingt so, dass jeder den Kampfausgang so sieht, wie er dann war und Tom Jemski der Sieger war. Also da kann man sehr gut Michael Eifert als Sieger sehen und ich meine, das gab es auch bei SES. Also könnt ihr euch ja vielleicht mal angucken, die Leute, die es interessiert. Da würde ich auch sagen, dass da einer um seinen Sieg gebracht wurde. Aber es ist halt meine persönliche Wertung. Ich habe das
ja,
79
viele gibt's ja immer und überall.
Ja, ich meine, deswegen, ja klar, und Deutschland gerade auf der Undercard, also das passiert dann schon oft und im MDR wurde das halt auch überhaupt nicht so kommentiert, was halt noch schlimmer ist. Ich finde, wenn der Kommentator, der Boxkommentator noch nicht mal irgendwie sagt, dass es irgendwie komisch gewertet wird oder dass man das eigentlich nicht so sehen müsste, ist es halt noch schlimmer, als wenn wenigstens der Kommentator dann sagt, ja, der wurde gerade um seinen Sieg gebracht und ich erwarte, dass der und der gewonnen hat. Ne? Ich erwarte, dass Gualtieri verloren hat oder so wenigstens die Wahrheit sagt. Aber
das fand
leider,
ich schon stark vom Dries auch. Dass er bei
fand ich auch das, gut. Also, dass er wirklich da seine Meinung geäußert hat, auch weil er weiß, er ist irgendwie bei Argon da und kommentiert ihre Veranstaltung und trotzdem sich traut dann ganz klar zu sagen, dass der Argon-Boxer einfach an diesem Abend schlechter war. Ich meine, das ist sein Job. Soll er lügen, nur weil er da ist irgendwie? Oder ja. Nein, soll er nicht. Er soll halt das sagen, was er denkt. Und ob dann die anderen das auch so sehen, weiß man halt nicht. Wird man später diskutieren. Aber ich fand es echt gut, dass das halt nicht so nach dem Mund geredet wurde von den Heimveranstaltern, wie das dann vielleicht bei SRS dann zuletzt gemacht wurde vom MDR. Aber ja. Keine Ahnung, aber ja.
Und wie gesagt, Dries hatte auch Baruch nach vorne. Er hat ihn vorne gesehen, aber es war halt ein enger Kampf. So, ne? Wie gesagt, wäre der Kampf alleine gewesen, wäre es auch schlimm genug, aber jetzt mit dem Guterri-Urteil, das ist halt Wahnsinn. Ne? Und bei Kutscher, die hat den Kampf doch nie gewonnen, nie.
Wie oft möchtest du das jetzt eigentlich noch wiederholen?
Ja, weil es ziemlich klar ist, so, dass er den Kampf nicht gewonnen hat. Und ja.
Ich merke auch echt, wir drehen uns hier im Kreis.
Im Kreis, ja. Okay, dann weiter.
Ja, vor allem, wir nehmen ja schon fast eine Stunde auf. Wir haben nur den Rückblick gerade.
Also. Ja, Vorschau gibt's doch nicht, oder?
Ja, stimmt. Kommen wir zur Vorschau. Fertig. Oder nächstes Wochenende ist echt gar nichts. Da ist überhaupt nichts. Da ist nichts, aber auch überhaupt nichts, was interessant ist. Deswegen müssen wir uns noch was überlegen, was wir nächste Woche machen. In der Zeit kommen wir doch einfach mal zu den Hörerfragen.
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Und da haben wir eine Frage bei Facebook reinbekommen vom Christian. Wie kann ein Punktrichter nach 5 Runden alle an Kulka geben und ein anderer alle an seinen Gegner? Komisch. Und zweitens, würde Baru die Massen begeistern? Er schlägt genau wie Kulka nie jemanden von Klasse vorzeitig K.O. Wenn man aber bei einem Fight die Möglichkeit genommen wird, dass du jemanden vorzeitig stoppst, dann geht auch irgendwie ein Teil der Magie flöten. Aber ich will nicht rummeckern. War spitze, haltet die Deckung hoch, Gruß aus dem Harz. Ja, das kommt jetzt teils ein bisschen bekannt vor, was wir auch gerade in der Besprechung drin hatten. Kulkai wird auch niemanden von Weltklasse irgendwie vorzeitig schlagen. Dafür fehlt einfach die Schlagkraft. Kulkai war ja auch eigentlich jemand, den wir eigentlich selber nie so im Mittelgewicht, wie er zuletzt mal geboxt hat, gesehen haben, sondern eigentlich auch eher als Superwelter wie jetzt oder sogar teilweise eher Weltergewichtler. Ich glaube, da könnte er seine Klasse deutlich besser ausspielen. Aber gut, er muss auch das Gewicht erstmal schaffen. Wie seht ihr das?
Ja, wie oft haben wir schon gesagt, dass dem viele deutsche Amateure oder generell deutschen Boxern einfach so die Punching Power fehlen. Ne? Vom Skill her ist, denke ich, Baru schon jemand, der die Massen begeistern kann, aber mit ein bisschen mehr Punching Power, glaube ich, würde es sehr gut funktionieren. Aber so, wer weiß, wie es läuft. Weil das Problem ist halt, wenn er irgendwie international was reißen will, das heißt, er geht nach England, nach Russland, nach Amerika und will da einen Kampf gewinnen gegen einen starken Mann, dann ist er, genau wie Kulchai, wahrscheinlich im Stand heute nicht in der Lage, den Kampf irgendwie zu diktieren, zu dominieren oder vielleicht auch vorzeitig zu gewinnen, weil es einfach nicht kann oder das nicht dazu in der Lage ist. Und das limitiert ihn einfach auch davon.
Wegen seiner Schlagkraft oder wegen seiner Klasse?
Ja, übers Contender-Level hinaus erfolgreich zu sein. Ne? Vielleicht Paper-Champ, ja, aber ehrlicher, echter Gewichtsklassen-Dominator oder Weltmeister. Ich hoffe, es wird noch. Adam Roos hatte auf jeden Fall den richtigen Trainer und das war schon beeindruckend zu sehen, dass er jetzt bei so einem Gegnerqualitätssprung auch immer noch so liefern kann. Wird man sehen, wenn er gegen noch stärkere Leute kämpft, wie es dann ausgeht, aber ja, er hat auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial im Gegensatz zu Kulchai.
Samira, willst du noch was dazu sagen?
Ja, also ich würde Massen begeistern, ist natürlich schwer heutzutage. Ich meine, wenn du nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läufst, kannst du die Massen sowieso schwer für dich begeistern, weil du einfach unter dem Radar stattfindest. Also dafür kann er halt selbst persönlich jetzt nichts. Aber er hätte schon das Potenzial, weil, sagen wir mal so, auch wenn ich mich jetzt irgendwie ein bisschen negativ über seine Körperwellen da geäußert habe, aber ich finde ihn trotzdem klasse und er hat einen sehr ästhetischen Boxstil trotzdem, ne? Auch wenn es nicht immer vielleicht effektiv ist, aber das sieht alles sehr gut aus, was er macht. Manchmal tanzt er ein bisschen zu viel. In der zweiten Kampfeshälfte hat er mir sehr gut gefallen, sein Stil. Massen begeistern, das ist halt wirklich eine schwierige Frage, aber er kann auf jeden Fall unterhaltsame Kämpfe bieten auf sehr hohem Niveau und er kann deutschlandweit auf jeden Fall sowieso europaweit schon einiges erreichen, aber klar, ganz oben wird es halt für ihn sehr schwer, weil bis jetzt wahrscheinlich noch nicht so drauf gearbeitet oder hingearbeitet wurde, da irgendwie ein K.O. vielleicht zu erzielen oder so, gerade bei starken Leuten, weiß ich nicht, ob sich das noch ändert, ist natürlich auch schwierig, meistens ändert sich das ja nicht so. Ja, das stoppt, sagen wir mal so, jemand, der halt keine K.O.-Power hat, der kann, sieht immer schlecht aus, wenn er gegen jemanden boxt, der genauso ein Potenzial wie er hat und dann mit K.O. Punching Power da steht halt. Es ist halt, ja, da kann man halt nicht viel entgegensetzen dann. Irgendwann wird er halt an seine Grenzen stoßen, aber die sind halt ganz weit oben. Bei ihm ist noch gutes Potenzial da und ich denke schon, dass er noch sehr unterhaltsame Kämpfe einfach bieten wird. So, also das reicht ja eigentlich schon. Weiß nicht, er muss halt nicht, weiß nicht, ob er jetzt ein Megastar wird. Ich wünsche es ihm so, aber ich glaube, gerade in der Boxszene in Deutschland ist es sowieso für alle schwer, da irgendwie Megastars zu werden. Von daher liegt es jetzt nicht nur an den Boxern, sondern an der Atmosphäre gerade sowieso.
Ich finde sowieso, eigentlich ist es ja schon sehr beachtlich, dass jemand in seinem 10. Kampf gegen jemanden wie einen Jack Kulka
Ja.
boxt. Also,
Ja. Das ist schon. Und
da gehören auch
mithalten
Eier
kann
zu.
oder vielleicht sogar gewinnt. Das ist mit 25 Jahren in dem Alter, das ist halt, das soll immer welche nachmachen. Ne? Also ich
Eben.
meine, das ist dieser Sprung, wie wir halt immer sagen, der Gegnersprung ist halt eigentlich immer schlecht. Und wenn man halt irgendwie von so ja, auf vermeintlichen Aufbaugegnern, dann weiß ich nicht, sein letzter Kampf gegen Abraham Juarez, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, auf jeden Fall so, hatte 2 Sterne bei Boxrec. Ich meine, Jack Quicker hat jetzt 4 Sterne. Das ist ja auch schon ein krasser Sprung und er ist halt so gut, dass er halt diesen Sprung hinkriegt und auf vielen Scorecards über den Kampf noch knapp gewinnt. Also ich meine, daran sieht man ja schon, was er für ein Potenzial mit 25 hat. Also das ist ja schon krass und mit nur 10 Kämpfen. Also da steckt schon sehr viel in ihm drin und wer weiß, vielleicht kann er sich halt, der wird sich noch weiter steigern und da wird er schon ganz recht weit nach oben kommen, ne? Natürlich irgendwann. Seine Schläge haben halt nicht so viel, ja, haben Kulka halt nicht so beeindruckt, aber ich meine, Kulka-Schläger haben ihn auch nicht so beeindruckt, ne? Das kann man ja von beiden sagen. Die haben sich gegenseitig, glaube ich, klar, das hat schon wehgetan und so, aber ich meine, keiner hat da irgendwie gewackelt oder so, da hat man jetzt nichts gesehen.
Die haben sich nicht gestreichelt.
Ja, das schon. Aber ja, nee, also ich glaube, den wird man sich noch gerne weiter angucken und mal gucken, wo, mal schauen, wo seine Karriere jetzt überhaupt weiter irgendwie stattfindet. Ob der jetzt in England auf den Card boxt oder mehr in Deutschland und so. Ich meine, bei Sauerland, sie müssen halt mal Events organisieren, damit er da als Hauptkämpfer auftreten kann. Aber solange das nicht stattfindet, läuft er halt immer unterm Radar irgendwo anders. Oder wird vielleicht nochmal eine enge Entscheidung nicht kriegen oder da immer schlecht dastehen. Und das muss ja eigentlich auch nicht sein, ne?
Das stimmt wohl. Naja, kommen wir noch abschließend zu der letzten Kategorie unseres allseits beliebten Podcasts. Kommen wir zu den Nachrichten. Und da wurde bekannt gegeben, dass Arthur Beterbiev wohl gegen Adam Deines am 9. Oktober boxen soll um die Weltmeisterschaft der IBF. Jetzt muss man mal dazu noch wissen, Adam Deines sollte ursprünglich eigentlich letzte Woche auf der SES-Veranstaltung in Magdeburg boxen und das tat er nicht und wir hatten uns gewundert, warum. Das könnte natürlich eine entsprechende Antwort sein. Eigentlich sollte Arthur Beterbiev gegen den Chinesen Fanglong Meng, nein, den Namen habe ich mir nicht ausgedacht, boxen, aber er hat wohl aufgrund Visaprobleme, aufgrund der Corona-Situation, kann dieser Kampf in Jekaterinburg wohl nicht stattfinden. Deswegen ist wohl Adam Deines ausgewählt worden und Adam Deines hatte ja letztes Jahr gegen einen Chinesen verloren, der Fanglong Meng war.
Ah, der war stark, ne? Starker Mann
Ja, der
gewesen.
ist nicht schlecht. Bei Boxrec auf Platz 20, Adam Dein ist auf Platz 29.
Komisch, dass man aber jetzt gegen den Verlierer boxt, wenn man eigentlich gegen den Gewinner boxen wollte, ne?
Ja,
Also,
aber andererseits, ja,
bleibt nicht viel übrig
wenn
wahrscheinlich.
du gerade einfach, wenn Corona dich halt gerade einfach fickt und du kannst halt deswegen
Dann
nicht
nimmt man
über
alles.
Grenzen oder so, dann ist das halt so.
Ja. Aber es wurde, man muss dazu sagen, es wurde noch nicht offiziell von SES bestätigt.
Was mich
Deswegen.
wundert.
Ja, da, also es
Bei
wird.
Boxrec steht es nämlich schon.
Ja, es, aber ja, bei Boxrec stimmt ja auch nicht immer alles so, aber klar. Also es wird, weiß man nicht, ob es wird viel darüber schon berichtet, aber mal gucken, ob jetzt nächste Woche die Bestätigung kommt.
Ja, vor allem, wenn du überlegst, 9. Oktober, das ist auch nicht mehr so lange hin. Also da muss der
Ja.
sich im Training aber nochmal ordentlich ins Zeug legen, wenn er da was zeigen möchte.
Ja, das ist. Ja. Aber ich finde es halt immer wieder beeindruckend, wie es SES immer wieder schafft, Kämpfer in große Kämpfe zu drücken oder gegen starke Gegner. So, das hat da ja schon gewisse Historie. bei gute denen Connections. Und da fließt jedes Jahr die Kohle. Also gegen Bitterbief in Russland, da wird sicherlich auch einiges an Geld fließen, genau wie bei, wie ist er noch, bei Tom Schwarz gegen Fury. Stieglitz vorher oder anderen Jungs von SES, also das ist schon mal immer krass, dass er die dann auf einmal dann, ja, ich will sagen, aber so verkauft, aber es passiert doch schon recht häufig so und das ist halt so das Geschäftsmodell von SES, da immer wieder Kämpfer aufzubauen, die man dann als Journeyman mehr oder weniger ja, verheizt gegen so Stars, wo man ordentlich Kohle kassiert. Und so fühlt sich so das Geschäftsmodell von SES an.
Ja, zumindest so. Journeyman ist vielleicht ein bisschen übertrieben so, aber ja, klar. Aber also auf jeden Fall zum Verlieren da hinfahren, sagen wir mal so, wo man halt weiß, dass die da nicht große Chancen haben auf einen Sieg, weil ja, Beterbiev.
Wer würde denn jetzt bitte Meng eine gegen Beterbiev einen Sieg zutrauen? Niemand.
Nee, ja, weil Beterbiev ist einfach eine Maschine.
Aber ich meine, Enrico Kölling stand ja auch schon gegen Beterbiev im Ring, ne?
Also, ja, aber es war ein Sauerlandboxer.
Ja, aber trotzdem, es war ein Deutscher. Und da kann man jetzt mal schauen, ob Adam Deines dann auch 12 Runden, bis zur 12. Runde es schafft.
11,5.
Genau, weil Beterbiev hat noch nie jemanden stehen lassen. Also hat alle Kämpfe vorzeitig gewonnen.
Ja, da weiß man schon, was auf einen zukommt, ne?
Ist schon krass. Er ist vielleicht... Ja, keine Ahnung, für mich ist Bivol momentan so der stärkste im Light Heavyweight. Und dann aber ist vielleicht die Nummer 2 aktuell, Beterbiev. Und vielleicht für manche auch die Nummer 1. Und das ist schon ein massiver Gegner auf jeden Fall.
Da musst du, also da musst du schon selbst ein Überboxer sein, um den aus dem Weg zu räumen.
Du musst richtig harte Hände schlagen können, um den zu beeindrucken. Ja.
Ungesund.
Ja, das wird auf jeden Fall ungesund. Aber ich meine, es wird auf jeden Fall sowieso ungesund, ja, gegen Beterbiev den Ring zu steigen. Aber ich meine, wenn du nicht mal die Kraft hast, um ihn irgendwie zu beeindrucken, ist halt, dann.
Ja, aber Adam Deines ist so im deutschen Bereich natürlich schon ein herausragender Boxer, ne? Das muss man ja schon sagen.
Ja, klar.
Nur. Das ist halt vom Gegnersprung, weil wenn man so von Beterbiev redet, da geht es dann natürlich dann auch Richtung Pound for Pound, ne? Und Elite-Boxer-Status. Und da muss man fragen, das ist auch wieder so ein krasser Gegnersprung von der Gegnerqualität. Das
ist ungesund.
Deswegen, natürlich ist Adam Deines kein Journeyman so und auch andere SES-Boxer sind keine Journeyman, aber im Vergleich von dieser Gegnerqualität, einen Tom Schwarz gegen Fury zu stellen, einen Deines gegen Beterbiev zu stellen, ist natürlich Deines gegen Beterbiev schon eher spannender als Schwarz gegen Fury, aber das ist schon, ja, aber das ist für mich so das Geschäftsmodell, was sie so haben. Damit
aber von allen deutschen Boxstellen, oder? Also ich meine, EC-Boxing macht doch genau das Gleiche, ne? Zuletzt mit Formella gegen Sean Porter. Das ist halt irgendwie... Ja. Aber ich glaube, dieses Geschäftsmodell ist halt klar, wenn du überhaupt noch mit deinen deutschen Boxern Geld verdienen willst. Weil in Deutschland verdienst du halt kein Geld mehr. Das heißt, du baust sie halt hier auf. Hier sind die ganz gut, kommen gut mit, beherrschen, sind dominant, vielleicht auch noch in Europa gegen bestimmte Leute. Und wenn du die dann gegen die Besten stellst, da können die halt nicht mehr mithalten. Und das weiß eigentlich auch von vornherein jeder. So, das ist halt irgendwie, also die wenigsten. Also da gibt es wahrscheinlich ganz wenige Ausnahmen. Aber derzeit, die meisten sehen da halt dann, entweder verlieren sie jede Runde oder sie werden halt K.O. geschlagen. Aber ich meine eigentlich, so wie der deutsche Boxsport gerade in Deutschland läuft, ist es halt leider, bei allen Boxstellen irgendwie so gefühlt.
Ja.
Außer vielleicht bei wirklich 2, 3 Ausnahmen oder bei Raoul dann irgendwie oder ein paar andere noch oder sehr wenige.
Wenn es gegen die Elite-Fighter geht, in der gewissen
Ja, dann Sinne, auch jetzt, klar. Also das ist, wir haben halt, uns fehlen halt diese Dominatoren. Das ist halt einfach so. Wenn nicht mehr.
Ja.
Vielleicht könnte ja Barauma einer werden. Wer weiß.
Ja.
Wir werden es in der Zukunft sehen. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen. War schön mit euch. Bis dahin, noch ein schönes Restwochenende und tschüss.
Servus.
The one and only Box Podcast. New episode.
every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Boxpodcast.de.